Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Es ist ein historisches Allzeithoch. Rund 2,9 Millionen Studentinnen und Studenten sind derzeit an Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland immatrikuliert. Waren es 1990 noch 30%, so studieren heute rund 60%, knapp 60% eines Altersjahrgangs. Mit gravierenden Folgen für hunderttausende Ausbildungsbetriebe. Viele Betriebe, die ausbilden wollen, finden kein Personal. Allein im Bereich der Industrie- und Handelskammern blieben rund 30% der Lehrstellen unbesetzt und auch im Handwerk konnten rund 17.000 Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Doch was treibt viele junge Menschen an die Hochschulen? Ist es der Glaube, nur mit einem Studium könne man Karriere machen und entsprechend mehr Geld verdienen? Hängt es am Image der Ausbildungsberufe, die möglicherweise nicht so anerkannt sind wie Berufe mit Hochschulabschluss? Wir haben heute in der Lebenszeit unter anderem Gäste eingeladen, die sich bewusst für einen Ausbildungsberuf entschieden haben. Was hat Ihnen die Ausbildung gebracht? Das werden wir Sie gleich fragen. Und welche Vorteile sehen Sie darin, etwa im Handwerksberuf zu arbeiten? Doch klar ist natürlich heute auch, Lehre und Studium, das sind keine Gegensätze. Sie können sich durchaus gut ergänzen. Und natürlich auch an dieser Stelle die Frage an Sie. Haben Sie sich bewusst für eine Ausbildung entschieden oder war klar, es muss ein Studium sein? Und was waren die Gründe für Ihre Entscheidung? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, erzählen wollen, berichten wollen, Ihre Erfahrungen schildern wollen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, alle hier im Studio, Priyanka Balamohan ist hier. Guten Morgen.
Morgen.
24 Jahre alt, Bäcker- und Konditormeisterin, in diesem Jahr deutschlandweit das Handwerk mit Blick auf die Vielfalt auch der Ausbildungsberufe vertritt. Bertolt Schröder ist hier, Präsident der Handwerkskammer Dortmund. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Er ist zugleich Zimmermannsmeister und besitzt einen eigenen Schreinerei- und Holzbaubetrieb. Und Professor Friedrich Hubert Esser, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen.
Präsident des Bundesinstituts für Bildungsforschung, dessen berufliche Karriere, Herr Esser, da werden Sie uns gleich was zu erzählen müssen, mit einer Bäckerlehre begann. Frau Balamohan, stand denn für Sie sehr früh fest, ich mache eine Ausbildung, oder gab es schon auch das Liebäugeln mit einem Studium?
Auf jeden Fall. Also nach dem Abitur habe ich eigentlich, wollte ich auch studieren und habe dann überlegt, also ich wollte eigentlich Medizin studieren, der NC war sehr hoch, ich kam da nicht rein und habe dann gedacht, okay, jetzt ist es schon September, die Ausbildung haben eigentlich alle schon begonnen. Mein Vater ist Bäcker und Konditormeister und wir haben einen eigenen Betrieb und deswegen dachte ich, okay, ich mache jetzt eine Lehre. Und da ich nicht Bäckerin werden wollte, weil es ein sehr hektischer Beruf ist und man da so die Kreativität nicht so ausleben konnte, habe ich mich für den Konditorberuf dann entschieden und habe dann begonnen damit, ja.
Also das heißt, wenn der NC möglicherweise gereicht hätte, dann wäre es noch schwieriger gewesen, die Entscheidung zwischen Studium und Ausbildung, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also weil ich ein bisschen was unabhängig von meinen Eltern machen wollte, aber im Endeffekt war es eine sehr gute Entscheidung, weil meine Eltern sehr dankbar dafür sind, dass ich damit einsteigen kann. Ich bin dankbar darüber, was Handwerk alles so zu bieten hat und ich hätte die Vielfalt niemals kennengelernt, wenn ich jetzt nicht durch den einen Punkt dazu gezwungen werden würde.
Aus heutiger Sicht, wenn Sie zurückschauen, man kann ja ein Leben lang studieren, aber jetzt an dieser Stelle erstmal, ist es Ihnen leicht oder schwer gefallen, dann diesen Traum vom Studium hinter sich zu lassen?
Mir ist es sehr schwer gefallen und dadurch, dass ich noch jung bin, habe ich nicht so das Gefühl, okay, ich habe mich jetzt für die nächsten 50 Jahre für einen Weg entschieden. Also ich finde, Handwerk hat halt sehr, sehr viel zu bieten und ich versuche auch alles Mögliche davon auszukosten und ja, man weiß nie, wo es denn in Zukunft hingehen wird. Ich kenne sehr viele, die Handwerk gemacht haben und dann noch vielleicht das Studium dran gehangen haben. Deswegen, aber es ist einfach eine super gute Basis und man sagt auch hier, also was wir sagen, wir Handwerker sagen auch immer, Handwerk hat goldenen Boden, da kann man immer zurückgreifen.
Sie haben ja auch bei der Handwerkskammer noch den Abschluss der Betriebswirtin. Das heißt, das ist ja dann auch schon auch vergleichbar auf jeden Fall mit einem Studium. Ich habe es eben zu Beginn der Sendung gesagt, 60% eines Jahrgangs gehen an die Universitäten. Und wenn man Abitur hat, ist es natürlich dann ist die Zahl noch mal höher. Wie haben denn Ihre Freunde und Freundinnen reagiert? Fanden die das klasse oder haben die gesagt, wie kannst du nur?
Also wie kannst du nur nicht? Die meisten haben sich gewundert und dachten, oh, mal was anderes außer Studium. Weil wenn man in einer Runde steht und alle erzählen, was man macht und man dann auf einmal sagt, ja, ich bin Konditorin, dann wow, also kannst du Torten backen? Ja, das ist mein Beruf.
Damit punktet man dann schon mal.
Damit punkte ich immer sehr gut. Ja, aber es war schon für mich trotzdem immer ein bisschen schwierig, weil ich musste arbeiten, ich hatte keine Semesterferien, ich hatte vielleicht Urlaubstage, aber ich konnte vielleicht nicht immer mitgehen, wenn man feiern geht oder so, weil ich nachts arbeiten musste. Und das war schon eine Einschränkung, klar. Und auch vom Ansehen her war es auch immer ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das einfach so was Gesellschaftliches ist, was man dann einfach in sich trägt oder man das Gefühl hat, okay, ich mache eine Ausbildung, alle anderen studieren. Es ist schon, dass es im Kopf rumschwirrt.
Bei vielen ist es ja auch so, dass die nach dem Abitur noch gar nicht genau wissen, in welche Richtung geht es überhaupt und dann sagen, okay, komm, dann mache ich erstmal Work and Travel, ich gehe erstmal für ein Jahr ins Ausland oder so. Bedauern Sie das ein bisschen, dass Sie dann nach dem Abitur direkt auch die Ausbildung gemacht haben, so mit dem Gefühl, wenn ich so an meine Freunde denke, vielleicht habe ich da auch ein bisschen was verpasst oder sehen Sie das eher nicht?
Nein, bedauern tue ich das überhaupt nicht. Also ich denke mir immer, ich kann das noch machen, wenn ich möchte. Und vor allem mit Handwerk kann ich viel besser Work and Travel machen. Handwerk
Stimmt.
ist überall gefragt. Und als Konditorin kann ich in so schönen Betrieben arbeiten auf der ganzen Welt. Und werde dann noch eher angesehen. Und ich werde auch gefragt, dadurch, dass wir einen guten Ruf haben auf der ganzen Welt. Deswegen, nein, also ich bin...
Steht Ihnen die ganze Welt auf.
Total. Ja, also ich bin da ziemlich froh drüber, dass ich den Weg gegangen bin.
Nun haben Sie eben schon gesagt, Ihr Vater hat eine ähnliche oder die gleiche Ausbildung wie Ihnen. Also Sie wussten im Prinzip, was auf Sie zukommt. Hat es das leichter gemacht oder eher schwerer, weil so ein paar Illusionen direkt von vornherein erst gar nicht vorhanden waren?
Also mein Vater hat mich erst dazu gebracht, meinen Konditormeister zu machen, weil er mit 50 seinen Konditormeister gemacht hat. Das heißt, ich habe seine Prüfung gesehen und dachte, wow, das kann man alles in diesem Beruf machen, aus Schokolade dann High Heels basteln oder schöne Schokokunststücke und genau, also er hat mir immer gesagt, ja, du hast es ja viel leichter als ich, du kannst die Sprache und bist nicht erst mit einer Sprachblockade, ist es viel schwieriger, den Meister zu machen, es war auf jeden Fall leichter. Aber es hat sich auch entwickelt. Also früher war es der Betriebswirt des Handwerks, jetzt ist er auf Masterniveau angehoben, jetzt ist es der geprüfte Betriebswirt nach der Handwerksordnung. Also es hat sich auch total gewandelt, das Handwerk, und ist halt auch viel anspruchsvoller geworden.
Man muss dazu sagen, heute im Bundesrat geht es um die Frage zum Beispiel, ob aus einem Bäckermeister zukünftig die neue Berufsbezeichnung Bachelor Professional. Also da geht es auch nochmal darum, da tatsächlich das, was Sie gesagt haben, da ist was angeglichen, das auch zum Ausdruck auch zu bringen. Letzte Frage an dieser Stelle, die Rolle der Eltern. Werden wir im Laufe der Sendung auch noch drüber reden. Wie frei war Ihre Entscheidung? Wie sehr kam von unten so ein bisschen der soziale Druck? So unter Motto, meine geliebte Tochter, du willst ja sicherlich mal unseren Betrieb übernehmen.
Also meine Eltern waren dagegen, dass ich ins Handwerk gehe. Die haben gesagt, okay, wir arbeiten sehr viel.
Du sollst es mal besser haben.
Genau, das ist ja der Grundgedanke jeder Eltern. Aber ich bin den Weg gegangen und bin dann letztendlich dann auch in den Betrieb eingestiegen. Und deswegen haben sich meine Eltern letztendlich doch darüber gefreut, dass ich den Weg gegangen bin.
Herr Schröder, Sie arbeiten auch in einem Familienbetrieb. Vor der Sendung haben Sie mir erzählt, seit 1924 gibt es diesen Betrieb auch. Wie war es denn, als Sie damals mit der Ausbildung begonnen haben? Wie groß war der Druck der Eltern zu sagen, Sohnemann, du sollst mal in meine Fußstapfen treten?
Also eigentlich muss ich sagen, ich bin da eher ganz natürlich reingewachsen. Wir haben ja sehr nah am Betrieb gewohnt, also das Wohnhaus war direkt an den Betrieb angebaut. Und insofern habe ich in meiner Kindheit schon in der Werkstatt spielen können, habe mit den Gesellen dort gesprochen, habe die Arbeit immer wieder gesehen, habe auch diesen Geruch des Holzes immer wieder wahrgenommen. Und so ein bisschen war das so die Keimzelle meines eigenen Wunsches, dann auch tatsächlich einen Beruf als Zimmermann zu wählen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das bis heute nicht bedauert. In der Rückschau kann man natürlich sagen, dass dieser Beruf sich völlig verändert hat, wie viele Berufe auch im Handwerk durch Technisierung, durch neue Technologien. Also da hat sich vieles verändert.
Wann haben Sie die Ausbildung gemacht?
Das war 1978.
Nun habe ich eben auch schon Frau Ballamoran gefragt, wie hat der Freundeskreis reagiert? Ich vermute mal, als Sie die Ausbildung gemacht haben, war es noch wesentlich selbstverständlicher, dass man sich erstmal für einen Ausbildungsberuf auch entscheidet, oder?
Also das war aus meiner Erinnerung eher der überwiegende Teil meiner Freunde, Bekannten, die im Handwerk oder in die Industrie in der Ausbildung gingen. Ich würde jetzt mal schätzen, ein Drittel meiner Bekannten und Freunde haben Studium dann gemacht. Die meisten sind eben in eine duale Ausbildung gegangen.
Nun haben wir gehört bei Frau Ballamoran, da gab es schon die Idee zu sagen, oh, vielleicht doch Studium Medizin oder so. Gab es irgendwie bei Ihnen auch so eine andere Fantasie, ich könnte vielleicht auch mal was ganz anderes machen oder gab es die eher nicht?
Also ich wollte Profifußballer werden, aber das habe ich mir dann ganz schnell abgeschminkt.
Gibt's, glaube ich, relativ viele Jungs, die auf diese Idee auch kommen. Professor Esser, wir müssen, und ich habe es eben schon gesagt, anfangen mit dem Beginn Ihrer beruflichen Karriere. Und da haben Sie eine Bäckerlehre auch gemacht. Ähnlich alt, haben wir vor der Sendung auch festgestellt, wie Herr Schröder. Wie war es bei Ihnen? Warum haben Sie sich für einen Lehrberuf zunächst entschieden?
Ganz einfach, nach Abschluss der Klasse 10 war ich einfach schulmüde, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und ich wollte etwas anderes machen. Ich war natürlich geprägt vom Elternhaus. Meine Eltern führten damals eine Fleischerei und war im Grunde im Lebensmittelhandwerk verhaftet. Bei uns war das genauso wie bei Herrn Schröder. Die Werkstatt war unten. Wir haben drüber über dem Geschäft gewohnt. Und die Idee war, das zu ergänzen. Man sieht ja oft auch in den Städten, dass Bäckereien und Metzgereien nah beieinander liegen. Und den Gedanken, den Betrieb meiner Eltern anzureichern mit einem anderen Handwerk, fand ich attraktiv.
Also es ging um so eine strategische Allianz, die da so ein bisschen geschmiedet werden sollte.
Kann man auch so sagen, genau. Und vor allen Dingen aber etwas anderes zu machen als Schule. Und bin dann 1977 in die Ausbildung gegangen, in einem Bäckerbetrieb bei uns in der Stadt. Und habe genau das auch erfahren können, wo ich heute noch dankbar für bin. Das heißt, eine ganz andere Art und Weise des Lernens, eine ganz andere Kultur für Belohnung und Bestrafung und da auch entsprechende Motivation zu gewinnen, ganz neue Perspektiven für die Zukunft zu entwerfen.
Ist auch dieses im Wortkern Handwerk, also das mit den Händen arbeiten, etwas gestalten, am Ende zu sehen, was dann in der Theke liegt, dass Sie das auch produziert haben, ist das auch etwas, was dann erstmal auch diese andere Art des Lernens und Arbeitens auch ausgemacht hat?
Das spielt eine Rolle. Man soll aber nicht den Fehler machen, gerade heute auch Handwerk auf diesen Kulturaspekt zu reduzieren. Wir sprechen ja in der Politik von einem dynamischen Handwerksbegriff. Das heißt, auch heute die Arbeit in einem digitalisierten Umfeld, den man auch in meinem Handwerk heute kennt, in der Bäckerei oder in der Konditorei, ist auch noch Handwerk da. Aber es ist nicht mehr alles kulminiert auf Hand- und Kopfarbeit, sondern das Zusammenspiel von Technologie, von vor allen Dingen von Kriterien wie Qualität. Im Handwerk sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema ist die typische Struktur eines Betriebes. Wir haben in Deutschland eine durchschnittliche Betriebsmitarbeiterzahl von 6 bis 7 Personen. Das heißt, ein Kleinbetrieb, und da herrscht noch eine ganz andere Kultur auch des Zusammenarbeitens und des Schaffens im Kontext einer Wertschöpfungskette.
Wenn wir nochmal bei dieser Ausbildung bleiben, wie sind Sie mit den Arbeitszeiten klargekommen?
Ja, das war bei uns damals, ich kann mich noch erinnern, Jugendarbeitsschutzgesetz. Wir durften erst um 6 Uhr anfangen, aber da war natürlich das meiste schon getan. Und daher haben wir uns auch, und die Eltern haben das auch zugelassen, sind wir früher in die Backstube gekommen. Und das war, okay, das gehörte halt mit dazu. Man hat dann halt mittags oder nachmittags 2 Stündchen geschlafen und man konnte dann abends auch noch was erledigen.
Frau Ballamoran, sagen Sie was zum Thema Arbeitszeiten. Wann fängt Ihr Vater zum Beispiel an zu arbeiten?
Also mein Vater fängt um 10 Uhr abends an. Manche Bäcker fangen um 11 Uhr abends an, damit sie halt auch früher wieder frei haben. Auch um 1 Uhr nachts haben wir Schichten. Ja, es ist schon sehr hart, auch zu meiner Ausbildungszeit war es schon hart. Aber ich glaube, der schlimmste Moment war einfach nur das Aufstehen und zu wissen, okay, jeder andere schläft gerade und ich bin wach. Aber sobald man in der Backstube steht, da hat man keine Zeit, irgendwie müde zu werden. Da da muss man dann funktionieren.
Also da muss man sich das so vorstellen, abends getroffen mit den Freunden und während andere dann entweder weitergefeiert oder dann ins Bett gegangen sind, sind sie in die Backstube? Muss man sich das so vorstellen?
Ja, das habe ich in der Ausbildungszeit so gemacht, ja.
Ist das, Herr Schröder, vielleicht auch einer der Gründe, warum es heute auch gerade natürlich im Bereich so der Bäckereien, auch der Konditoreien, warum es so schwer ist, Nachwuchs zu bekommen? Weil das natürlich Arbeitszeiten sind, die nun sehr, sehr schwer vielleicht mit auch einem anderen Leben noch vereinbar sind?
Ich glaube, das kann man gar nicht von der Hand weisen, dass das natürlich für junge Menschen insbesondere schon ein Punkt ist, über den die sehr genau nachdenken und sich da auch kundig machen, wie sind tatsächlich die Arbeitszeiten, und da ist das wirklich ein Manko im Lebensmittelhandwerk.
Jetzt sind Sie ja mittlerweile, Frau Balamochan, auch selber Konditormeisterin. Das heißt, Sie haben eigene Lehrlinge auch. Wie sieht es da aus? Wie schwer oder leicht ist es, jemanden zu bekommen?
Es ist sehr schwer, jemanden zu bekommen. Also wir haben die Stellen schon seit einem Jahr ausgeschrieben und es haben sich nur wenige drauf beworben und auch nur wenige haben es auch wirklich gepackt. Es ist halt einfach harte Arbeit. Und die da sind, über die bin ich glücklich. Ich bin froh, dass wir Auszubildende haben, die motiviert sind, die lernen und die Spaß dran haben. Aber es ist leider sehr schwer, überhaupt jemanden zu finden.
Also es hängt möglicherweise mit den Arbeitszeiten zusammen, haben wir darüber gesprochen. Was sehen Sie sonst jetzt gerade in Ihrem Bereich auch für Gründe? Fehlt ein bisschen auch der Biss, zu sagen, okay, komm, ich werde mich da auch dann durchbeißen. Und wie Sie eben gesagt haben, als ich dann in der Backstube gestanden habe, dann ging es einigermaßen. Ja. Wo sehen Sie Gründe?
Ja, es ist, glaube ich, bei uns im Lebensmittelhandwerk, vor allem als Bäckerei oder auch in der Gastronomie, dass man halt am Feiertagen arbeitet, dass man am Wochenende arbeitet, dass man eigentlich immer auf hat. Und das ist so das, was wirklich vielen schwerfällt. Zwar manche unserer Auszubildenden bekommen das nicht so stark mit, aber wir versuchen sie schon dran zu gewöhnen, dass das nicht immer Montag bis Freitag ist. Aber das ist echt wirklich das größte Manko, denke ich mal.
Herr Schröder, Sie haben einen Holzbau und Betrieb und Schreinerei. Wie ist es in Ihrem Bereich? Leicht oder schwer, Nachwuchs zu finden? Oder gehören Sie auch zu den Betrieben, die wie viele, viele in Deutschland da ganz große Probleme haben?
Also wir haben keine Probleme, Nachwuchs zu finden, junge Leute zu begeistern. Aber es hängt auch ein Stück weit damit zusammen, wie wir uns präsentieren. Also wir versuchen da sehr offensiv auch Informationen über unseren Betrieb nach draußen zu tragen, insbesondere über die digitalen Medien. Und das ist ja eines der Rezepte, mit denen wir versuchen, junge Menschen auch fürs Handwerk zu begeistern, dass wir kleine Filmchen dann auch auf unsere entsprechenden Kanäle stellen, wo man dann auch einen Eindruck davon gewinnt, wie sieht das in dem Unternehmen aus, welche Techniken werden da angewandt. Und das, glaube ich, das zündet ein Stück weit auch, dass junge Menschen dann sehen, Mensch, das sieht da so und so aus, die haben eine tolle Technik da und das gucke ich mir mal an. Also das ist auch eines der Rezepte, mit denen Handwerker versuchen, junge Menschen dafür zu begeistern.
Professor Esser, ich habe ja zu Beginn schon so ein paar Zahlen genannt, was es, wie viele Ausbildungsbetriebe tatsächlich auch in diesem Jahr auch wieder leer ausgegangen sind. Wie würden Sie, wenn man es mal so im Überblick sagt, wie würden Sie die Situation der Ausbildungsbetriebe in Deutschland beschreiben?
Ja, wir haben einen Bildungstrend, der ganz klar vorzeichnet, dass junge Leute eher den Weg in die Hochschulen suchen heute. Das hat damit zu tun, dass gerade Eltern die Messlatte an der Stelle auch hochlegen. Es gibt also die Rationalität, je höher der Abschluss, desto mehr Möglichkeiten kann ich meinem Kind eröffnen. Das spielt sicherlich eine Rolle. Und das, was eben schon über Gleichwertigkeit gesagt worden ist, dass wir die akademischen Abschlüsse mit den beruflichen Abschlüssen auch im deutschen Qualifikationsrahmen als gleichwertig anerkennen, das hat sich noch nicht in der Gesellschaft entsprechend umgesprochen. Und das ist auch so noch nicht anerkannt. Und dafür muss man eben etwas tun. Und ein weiterer Punkt, der sicherlich da auch noch eine Rolle spielt, ist das Schulwahlverhalten. Wenn wir sehen, wir zählen also von Jahr zu Jahr immer weniger Hauptschülerinnen und Hauptschüler und mehr junge Leute, die eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben. Und über die Schule wird natürlich auch, wenn auch ganz bestimmte Zukunftsbilder entworfen und Zukunftswege auch vorgezeichnet.
Wir werden nach den Nachrichten, wenn wir weiter diskutieren, dann schauen wir uns auch mal zum Beispiel solch einen Bezirk an, wie zum Beispiel Dortmund. Ich hoffe, der Begriff Bezirk ist richtig für die Handwerkskammer. Ist das so?
Handwerkskammerbezirk ist korrekt,
okay. Ja. Wie es dort aussieht. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Geschichte erzählen wollen, Ihre Entscheidung beruflich schildern wollen, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Lehre statt Studium. Warum Menschen sich fürs Handwerk oder auch für einen anderen Ausbildungsberuf entscheiden. Darüber reden wir heute in der Lebenszeit bis 11:30. Der Trend ist klar. Er geht, wenn wir auf die junge Generation schauen, eher Richtung Universitäten, eher Richtung Fachhochschulen. Aber wir wollen heute mit und über die reden, die sich ganz bewusst für einen Ausbildungsberuf entscheiden. Vielleicht auch später dann durchaus auch mit der Möglichkeit, das mit einem Studium noch zu verbinden. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Erfahrungen schildern wollen, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am Telefon ist Dieter Krovas aus Köln. Herr Krovas, grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich wollte eigentlich den jungen Leuten etwas Mut machen, dass ich ja im Leben sehr viel erreicht habe. Ich kann schon sagen, ich möchte jetzt eigentlich nicht angeben, aber ich bin gut situiert und habe ich nie ein Abitur gemacht. Also ich bin schon 82, ja. Mhm. Ich habe in der Ex-DDR eine Lehre gemacht, und zwar als Werkzeugmacher. Und dann, mein Vater wollte da nicht bleiben, der hat sich politisch da auch wurde sehr beobachtet, dann sind wir nach Köln gezogen, wo unsere Verwandten hier sind. Und dann habe ich sofort, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ein großes Automobilwerk, und zwar in amerikanischer Verwaltung war das. Und ist, glaube ich, noch. Und da habe ich mich dann vorgestellt und der Personalchef hat die Papiere, die ich hatte, gleich beiseite gewischt. Er sagt, jetzt zeigen Sie mir mal, was Sie können. Und dann haben wir einen Termin gemacht, sind wir in die Werkstatt runter und dann musste ich eben zeigen, was ich kann. Und ich muss auch sagen, da muss ich die DDR wirklich mal in Schutz nehmen. Die haben sehr gut ausgebildet. Und dann wurde ich gleich eingestellt und da habe ich mich da wie auf einer Leiter emporgestiegen, immer weiter nach oben gearbeitet. Also ohne Abi und alles. Manchmal habe ich ein Seminar auch mitgemacht. Als das kam mit dem Digitalen, alles kam nachher. Und
Herr Krovas, haben Sie das bedauert, dass Sie nie studiert haben? Oder würden Sie aus heutiger Sicht sagen, mit 82 rückblickend, ich habe eigentlich alles richtig gemacht?
Ich habe alles sehr richtig gemacht. Aber das kam auch daher, ich hätte gar nicht studieren können. Das war damals in der DDR so, wenn Sie den Vater beobachteten, dann durfte man gar nicht studieren.
Hatten Sie als Kind sowieso keine Chance?
Ja, vielleicht hätte ich studiert, ja. Aber ich weiß es jetzt nicht. Aber wie Sie schon sagen, im Nachhinein, bereue ich das nicht.
Ich gebe das mal in die Runde rein, Herr Krovas. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns da auch aus Ihrem Leben das auch geschildert haben. Professor Esser, wir haben es ja eben schon angesprochen, auch bei Ihren Eltern war es ja auch so, Frau Balamohan, dass die Eltern gesagt haben, so Kind, studier, du solltest mal besser haben und so. Wir verbinden ja immer noch mit dem Studium bessere Karriere, mehr Geld, vielleicht auch mehr Freizeit. Ist denn tatsächlich so?
Nein, auf der einen Seite, das hat Herr Schröder ja auch schon angesprochen, ist das Angebotsportfolio der Handwerksbetriebe heute sehr anspruchsvoll, das wissen wir alle. Auch die ganzen neuen Konzepte, Smart Home beispielsweise, das, was wir in gebäudeenergetischen Zusammenhängen diskutieren, all das muss der Handwerker heute umsetzen und das ist sehr anspruchsvoll. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir die berufliche Bildung auch für das Handwerk weiterentwickelt haben. Sie ist anspruchsvoller geworden. Es gibt heute nicht nur die Ausbildung als Pflichtbestandteil und dann kann man noch ein bisschen Weiterbildung machen, sondern wir strukturieren heute die Berufsbildung im Handwerk als Aus- und Fortbildung. Sie haben eben den Bachelor Professional angesprochen. Das ist ja letztendlich auch eine Ausdeutung dessen, dass wir nach der Ausbildung ganz bestimmte Fortbildungsebenen haben, die ganz bestimmten Anspruchsniveaus entsprechend gerecht werden und die dann auch vergleichbar werden, beispielsweise zum Bachelor und zum Master. Und das ist nicht nur etwas Schmückendes, sondern das ist das, was wir auch an Theoriebildung im Handwerk brauchen, um diesen anspruchsvollen Kundenwünschen auch gerecht werden zu können.
Frau Ballermochan, wenn man jetzt so an Ihr Alter denkt, 23, 24, da haben die meisten dann so ihr Bachelor-Master-Studium hinter sich und dann kommt so langsam der Berufseinstieg. Wo stehen Sie heute mit 24, mit der Ausbildung, die Sie haben?
Ja, also ich bin Betriebsleiterin des elterlichen Unternehmens und arbeite schon länger. Bin schon vor anderthalb Jahren ins Berufsleben eingestiegen. Und das ist das Besondere auch am Handwerk. Man kann sehr schnell ins Berufsleben einsteigen.
Sehr schnell auch Verantwortung übernehmen,
genau,
anscheinend.
Genau. Wenn man möchte, kann man so viel machen. Also wenn jemand sieht, okay, er möchte Verantwortung tragen, dann wird die auch direkt übergeben, weil man braucht die Leute. Und durch den Meister, der hat sich ja auch alles geändert. Man kann nach der Ausbildung direkt seinen Meister machen. Man kann direkt seinen Betriebswirt machen. Es gibt Meister BAföG, die unterstützend noch da sind. Man kann auch im Ausland sein, wenn man möchte. Also gerade wird sehr stark versucht, es auch im Studium ähnlich zu gestalten, dass man irgendwie auch merkt, nein, das ist nicht nur Ausbildung, Arbeiten, sondern es ist mehr.
Herr Schröder, würden Sie das auch so unterschreiben? Studium heißt nicht automatisch größere, bessere Karriere und mehr Geld?
Nein, ich glaube, die Chancen, die im Handwerk stecken, sind doch ganz erheblich. Allein wenn man die Zahl der Betriebe sieht, die in den nächsten Jahren zur Übernahme anstehen, entstehen da Riesenchancen für junge, engagierte Menschen, auch ein Unternehmen zu übernehmen, relativ schnell in Verantwortung und Selbstständigkeit mit allen Chancen auch hineinzukommen. Und ich glaube, diese Chancen gibt's in anderen Bereichen in der Form nicht.
Unser nächster Hörer ist am Telefon, Pascal Schnellecke aus Bremen. Herr Schnellecke, guten Morgen.
Moin, moin.
30 Jahre jung, lese ich hier. Erzählen Sie, welchen Weg sind Sie gegangen?
Ja, ich bin an dem Weg der kaufmännischen Ausbildung gegangen, nach dem Abitur. Und mein Beitrag in dem Kontext ist folgender. Meine Erfahrung ist die, dass viele Freunde von mir, auch Mitschüler aus dem Abi-Jahrgang, die sind dann studieren gegangen und hatten dann genau das, was die Dame im Studio sagte. Man hat dann so ein bisschen das Problem in der Ausbildung. Da haben die Freunde Semesterferien, die gehen auch mal unter der Woche feiern und man selber muss irgendwie eher zur Ausbildung gehen und geht arbeiten. Und jetzt nach knapp 10 Jahren hat sich das Blatt dahingehend total gewandt, weil die ganzen Freunde, die studieren gegangen sind, die haben jetzt vielleicht die ersten 1-2 Jahre Berufserfahrung sammeln dürfen. Und ich mit 10 Jahren Berufserfahrung verdiene da deutlich mehr Geld und kann mir jetzt durch den höheren Verdienst einen deutlich besseren Lebensstandard leisten. Also schöne Urlaube, wir wohnen im Eigentum, das ist bald bezahlt. Und da hat man dann doch einen deutlichen Vorsprung, sag ich mal, was das Standing angeht, in Relation zu den ganzen Freunden, die dann noch ihr Master gemacht haben, der Meinung gewesen sind, mit dem Master mit 1,3 kriege ich jetzt einen Job, 90.000 Festgehalt, Dienstwagen, Homeoffice. In Realität der Tatsachen irgendwann auf den Boden der Tatsachen zurückgefallen. Mensch, jetzt muss ich doch starten mit 45 und muss mit der Straßenbahn zur Arbeit fahren. Mhm. Also 45.000 brutto. Und da sehe ich doch schon einen großen Vorteil, wenn man früh mit der Ausbildung startet.
Herr Schnelldecker.
Ja.
Entschuldigung, die Verbindung ist nicht ganz so gut. Also immer wieder geht es mal ein bisschen. Aber ich glaube, im Grundsatz haben wir verstanden, was Sie sagen möchten. Und ich gebe das auch erstmal in die Runde. Sie können gerne ja auch noch dranbleiben, vielleicht auch nochmal ergänzen. Professor Esser, dieser Vorsprung, den man möglicherweise dann auch erreicht, wenn man früh eine Ausbildung macht, sich dort entsprechend weiterbildet, ausbildet und so weiter. Ist das etwas, der nur schwer einholbar ist, wenn für diejenigen, die studieren und dann erst langsam auch Berufserfahrung sammeln?
Ja, wir sehen es im Besonderen, kann man es sehr schön sehen in den Universitäten oder Fachhochschulen, wenn wir Studierende haben, die eine Ausbildung absolviert haben, so wie unsere Zuhörer jetzt, beispielsweise im kaufmännischen Bereich, und dann ein betriebswirtschaftliches Studium beginnt, der ist zunächst einmal ganz klar im Vorteil gegenüber denjenigen, die direkt aus der Schule ein betriebswirtschaftliches Studium beginnen, weil der Anwendungsbereich, das heißt die Anwendungserfahrung dessen, was man im Studium lernt, fehlt. Und das ist auch schwer, ich sage das so, sehr schwer auch aufzuholen. Es sei denn, was wir an Universitäten dann auch natürlich beobachten und natürlich auch wollen, dass wenn dann die wissenschaftliche Komponente in den Vordergrund kommt, das heißt also, wenn die Betriebswirtschaftslehre als ein Forschungsgegenstand letztendlich aufgenommen wird und auch bearbeitet wird, dann ändern sich auch ein Stück weit die Perspektiven. Aber für diejenigen, die ein Studium absolvieren, um nachher auch irgendwo mit diesem Wissen zu arbeiten, in einem ganz normalen Beruf, kann ich immer nur empfehlen, zunächst eine Ausbildung zu machen.
Herr Schröder, gibt es denn bei Ihnen in Ihrem Unternehmen, aber vielleicht auch darüber hinaus, passiert das oft, dass man erstmal eine Ausbildung macht und sagt, so, jetzt werde ich ein Studium, Ingenieur oder was weiß ich auch immer, Betriebswirtschaft dann drauflegen und vielleicht melde ich mich dann irgendwann mal wieder bei Ihnen und vielleicht haben Sie ja dann noch einen Platz in Ihrem Unternehmen. Also gibt es das häufiger?
Also es gibt schon mal und wir machen das auch sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben vor einigen Jahren eine junge Dame gehabt, die mir auch vor Ausbildungsaufnahme schon gesagt hat, dass sie gerne ein Architekturstudium machen würde, aber trotzdem den Beruf des Zimmerers erlernen möchte. Und das haben wir sehr unterstützt. Natürlich auch aus dem Grund heraus, dass man nachher wieder Kontakte zu diesen Personen hat, die dann in verantwortungsvolle Positionen hereinkommen. Aber ich bin dabei bei Herrn Professor Esser. Ich glaube, das ist eine unheimlich gute Basis, wenn man mal praktisch erfahren hat durch eine Ausbildung, gerade im Baubereich, wie es da zugeht. Und das führt dann auch später dazu im beruflichen Leben, dass man sehr enger an der Realität planen kann. Man weiß, was dann geht, weil man eine Baustelle schon mal gesehen hat.
Wir haben eben die Rolle der Eltern auch angesprochen, die anscheinend ja sehr, sehr groß ist bei dieser Berufsauswahl. Glauben Sie, da muss der Umdenkprozess, Herr Schröder, einsetzen im Sinne von, macht erstmal eine Ausbildung, studieren könnt ihr immer noch? Heute ist ja so zu unserem Motto, jetzt geht erstmal Studium und danach können wir dann weitersehen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Die Erfahrung zeigt ja, dass die Eltern immer noch einen überragenden Einfluss darauf haben, wie sich die Kinder nach der Schule weiterentwickeln, welchen Weg sie dort einschlagen. Und dort müssen wir einfach punkten an der Stelle, deutlich machen, dass eine Ausbildung durchaus eine Chance hat, auch Chancen bietet, danach noch weiterzumachen. Auch innerhalb des Handwerks gibt es ja weitere Qualifikationen. Betriebswirt des Handwerks ist hier schon mal angesprochen oder eine Meisterausbildung. Also es gibt auch dort Aufstiegsmöglichkeiten. Und vielleicht, was die Zukunftserwartungen angeht, ist vielleicht ein ganz guter Indikator, wenn man weiß, dass Handwerksmeister deutlich seltener arbeitslos sind als Akademiker.
Herr Schnellecke, möchten Sie gerne was ergänzen zu dem, was Sie gesagt haben? Vielleicht auch verbunden mit der Frage, welche Rolle haben Ihre Eltern gespielt? Haben Sie sie ermutigt, auch eine Ausbildung zu machen, statt an die Uni zu gehen?
Da muss ich sagen, also ich hoffe, dass die Verbindung jetzt erstmal besser ist. Meine Eltern haben mir das recht frei gehalten. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie und die waren erstmal happy, dass ich das Abitur auch geschafft habe und dann stand es mir frei. Ich habe dann, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, was der eine Kollege gerade sagte, ich habe dann berufsbegleitend studiert mit 27 und muss sagen, ich ziehe vor jedem den Hut, der das wirklich durchzieht, weil es ein ganz, ganz hartes Brot ist. Und diese wissenschaftliche Komponente, die ich dann erlernen durfte durch das Studium, hat mir im Beruf dann mit der Erfahrung, die ich aus der Praxis hatte, deutlich weitergeholfen, Problemlösungen, sag ich mal, systematisch, wissenschaftlich daran zu gehen. Und das ist dann, glaube ich, eine sehr gute Komponente. Wenn jetzt irgendwie Jüngere zuhören, würde ich jedem raten, sofern es möglich ist, ein duales Studium zu machen. Und ich denke, das verbindet von beiden Seiten das Beste.
Also Ausbildung Ausbildung im Betrieb und entsprechend dann auch das Studium auch. Genau. Herr Schnellecke, herzlichen Dank für Ihre Erfahrung, die Sie uns geschildert haben. Und am Telefon in Saarbrücken ist Herr Olszewski. Herr Olszewski, guten Morgen.
Guten Morgen.
Erzählen Sie uns, was können Sie, wollen Sie beitragen zu unserem Thema heute?
Ich bin niedergelassener Kinderarzt in Saarbrücken. Ich bin 35 Jahre alt, habe mich vor 3 Jahren niedergelassen in einer Gemeinschaftspraxis, also bin selbstständig und ich möchte einfach den Beruf der medizinischen Fachangestellten hervorheben, dass das ein toller und verantwortungsvoller Beruf ist und dass es einfach ein Miteinander im Team ist. Und dass es umso mehr schmerzt, dass ich mit vielem gerechnet hätte, außer dass ich keine Auszubildende in dem Bereich finden lässt oder sehr schlecht, sehr schwierig. Und ich überlege mir immer, was könnte man machen, um es attraktiver zu machen. Und ich denke, dass da eine Aufwertung des Berufes, wie es bei den Hebammen gerade eben jetzt beschlossene Sache ist, dass das helfen könnte.
Ja. Wobei bei den Hebammen würde das ja bedeuten, das mit einem Studium dann auch zu verbinden.
Genau, genau. Und ich sehe das auch so. Ich sehe, was die Mädels in meinem Fall jeden Tag leisten. Und das ist hochanspruchsvoll, gerade im kinderärztlichen Bereich mit U-Untersuchungen, Sehtest, Hörtest, Einschätzungen von Entwicklung. Das ist hochanspruchsvoll.
Haben Sie denn, Herr Olszewski, eine Idee, warum es so schwierig ist, solch eine medizinische Fachangestellte zu finden? Wir haben über Image haben wir jetzt ja schon ein bisschen gesprochen. Beim Bäckerberuf, da haben wir über die Arbeitszeiten gesprochen. Das scheint ja bei Ihnen dann nicht so das große Problem zu sein. Also haben Sie eine Idee, was die Gründe, die Ursachen sein könnten?
Also ich denke, Image, aus meiner Sicht ist es nicht so. Meines Erachtens sind das hoch angesehene Berufe. Das kann ich als Arzt auch einfach mal sagen. Und das ist eine Frage von Erziehung. Also das kann ich mir bei normal tickenden Menschen nicht vorstellen. Ich denke, es sind die Arbeitszeiten, es ist die Arbeitsbelastung. Am gestrigen Donnerstag mit 120 schreienden, weinenden, fiebernden Kindern. Am gestrigen Donnerstag ist es eine hohe Arbeitsbelastung und ein hoher Workflow, den ich in anderen Berufen halt möglicherweise nicht habe und auch in anderen medizinischen Teilgebieten nicht habe.
Mhm. Herr Olszewski, ich gebe das mal in die Runde, denn wir haben ja hier auch Beispiele, dass tatsächlich hier auch unsere Gäste versuchen, auch Nachwuchs in Anführungszeichen, also Auszubildende zu finden und wie schwierig das ist. Frau Balamochan, was haben Sie schon alles probiert jetzt in Ihrem Unternehmen, um tatsächlich auch gute Auszubildende zu bekommen?
Also wir haben das erstmal auf jeden Fall ausgestellt. Wir haben ich war immer sehr offen und habe versucht, mir auch jeden Auszubildenden anzuhören, ob das eine alleinerziehende Mutter war, die vielleicht noch ihre Ausbildung beenden wollte, ob es jemand war, der was sucht, aber nicht genau wusste. Und da habe ich auch versucht, mit den Arbeitszeiten irgendwie das anzugleichen. Wir finden schon irgendeine Schicht für sie, dann machen wir das die ersten zwei Jahre so. Vielleicht können sie dann im letzten Jahr nochmal schauen, dass sie andere Schichten noch mit übernehmen. Also ich versuche sehr, auf jeden einzugehen, aber...
Aber wenn Sie sagen, es ist trotzdem schwer, haben Sie eine Idee, woran es liegt? Ist man dann nicht bereit, sagen wir mal, so eine Arbeit dann auch zu machen? Also, oder haben Sie für sich eine Erklärung?
Ja, es ist, glaube ich, einfach... ich weiß nicht, es ist so, also es spielen so viele Komponenten mit rein. Also einmal die Gesellschaft, einmal, dass man nicht weiß, was man machen möchte, dass man sich vielleicht mehr Zeit lässt, um eine Entscheidung zu treffen, dass man das Berufsleben nicht kennt, dass man nicht weiß, was Handwerk alles zu bieten hat, dass man selbst einfach sehr jung ist. So viele Dinge spielen da mit rein und dann noch diese Arbeitsbelastung, die für viele Leute sehr neu ist, dass man mal 40-Stunden-Woche hat. Ja, das ist alles sehr schwierig.
Herr Schröder, wir haben von Herrn Olszewski gehört, medizinische Fachangestellte, ein sehr anerkannter Beruf, ein sehr wichtiger Beruf auch. Er hat viel probiert, Frau Balamochan hat viel probiert. Wie erleben Sie es bei der Handwerkskammer in Dortmund? Was unternehmen alles, um letztlich Auszubildende zu bekommen? Und wie frustrierend ist das dann, wenn es am Ende nicht funktioniert?
Also grundsätzlich müssen wir erkennen, dass sich die Marktsituation, wenn man das so bezeichnen will, vollständig verändert hat. Früher hatten wir ein großes Problem. Wir hatten viel zu viele Nachfragen nach unseren Ausbildungsplätzen, viel zu wenig Angebote an Ausbildungsplätzen. Heute hat sich die Situation tatsächlich umgekehrt. Also wir haben mehr Ausbildungsplätze, als wir Nachfrager dafür haben. Und auf diese Situation müssen wir reagieren. Das tut die Handwerksorganisation und auch die Handwerkskammer Dortmund mit vielen einzelnen Aktionen, also bis hin zu Schulbesuchen, dass wir unsere Berufe in die Schulen hinein transportieren, im besten Falle mit sogenannten Ausbildungsbotschaftern, also junge Menschen, die dann erzählen, wie es in ihrem Beruf ist.
Das macht ja auch Frau Balamochan für das deutsche Handwerk. Nun haben wir von Ihnen gehört, Frau Balamochan, ich habe im Prinzip alles gemacht. Ich war sogar bereit, bei den Arbeitszeiten doch sehr, sehr entgegenzukommen. Ich denke, das wird ja auch in vielen Unternehmen, auch in Ihrer Handwerkskammer, der Fall sein. Aber es scheint ja doch nicht zu fruchten, wenn am Ende, ich glaube, im Handwerksbereich haben wir gesagt, 17.000 ausbildungswillige Betriebe am Ende niemanden finden. Hängt es mit der Generation zusammen? Hängt es damit mit dem demografischen mit Wandel zusammen, dass am Ende tatsächlich nicht mehr so viele junge Menschen auch zur Verfügung stehen für diesen Arbeitsmarkt? Haben Sie eine Erklärung?
Also die großen Linien sind ja die Neigung zu immer mehr Studienanfängern. Sie haben die Zahl ja eben gesagt, 60% eines jeden Jahrganges, die dann an die Universitäten drängen. Der zweite Punkt ist natürlich die demografische Entwicklung, dass wir in der Tendenz immer weniger junge Menschen in dieser Alterskohorte zur Verfügung haben, die für die Ausbildung relevant ist, also zwischen 16 und 23 Jahren. Das werden einfach immer weniger. Umso größer müssen unsere Anstrengungen in diesem Bereich sein. Und wir haben ja verschiedene Punkte hier schon angesprochen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt auch für jedes Handwerksunternehmen ist, sich im Internet zu präsentieren. Also auf den Social Media Kanälen auch nochmal zu präsentieren. Was ist da wichtig? Was ist der Kern meines Berufs? Ein bisschen für Faszination auch zu sorgen, für das eigene Tun. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Weg, neben vielen anderen Komponenten, die wir auch machen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Die Handwerkskammer Dortmund hat vor wenigen Tagen ein Azubi-Speed-Dating im DFB-Fußballmuseum in Dortmund durchgeführt. Ein großer Erfolg. Unheimlich viele junge Menschen sind gekommen, um sich über das Handwerk zu informieren. Also wir müssen da auch neue Wege gehen.
Herr Olszewski, sind Sie dazu auch bereit oder haben Sie das auch schon gemacht, diese ganzen digitalen Plattformen letztlich auch zu beackern, um zu schauen, ob darüber was möglich ist?
Da hängen wir am ehesten nach in unserer Branche, da wir einfach auch nicht so die Manpower dahinter haben, da jetzt, ich mache privat eine Homepage für meine Praxis und wir machen über die Ärztekammer aber sicherlich noch zu wenig.
Also das heißt, in dem Bereich könnte durchaus noch was passieren. Vielleicht haben wir, Herr Olszewski, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf, aber vielleicht haben wir noch einen Tipp von Professor Esser. Herr Esser, was kann zum Beispiel solch eine Kinderarztpraxis wie die von Herrn Olszewski, was kann sie tun, was kann sie machen, um an Auszubildende zu kommen?
Also es ist schwierig und ich möchte noch einen Aspekt anführen, der auch bei jungen Leuten eine Rolle spielt und der mir auch von dem, was Herr Olszewski gerade geschildert hat, auch wohl das Problem ausmacht. Und zwar junge Menschen, die Generation Z, sie wollen in Umgebungen arbeiten, in denen auch bestimmte Wertschätzungen stattfinden.
Das Generation heißt auch, Z ist welche Generation, sagen Sie
mal? Also das ist so die, ab 2000 aufwärts. Und haben Ansprüche an eine bestimmte Betriebskultur. Und das, was Herr Olszewski gerade auch beschrieben hat, den hektischen Arbeitsalltag einer Arztpraxis, wo nur Tür rein, Tür raus, wo ganz schnell auch Patienten stehen, die behandelt werden wollen, die Ansprüche haben, wo ein Miteinander kaum möglich ist, ein gemeinsames Überlegen in den Hintergrund kommt, wo ganz schnell reagiert und abgearbeitet werden muss. Das ist ein ganz, ganz großes Problem in diesen Bereichen, gerade auch bei den medizinischen und bei den pflegerischen Berufen.
Nun haben wir, wenn wir am Beispiel jetzt von Frau Ballermochan bleiben, wir haben einen Familienbetrieb, wir haben ein deutliches Entgegenkommen, auch Stichwort Arbeitszeiten. Sie wirkt jetzt auch nicht, als ob sie jetzt nun eine sehr ungnädige Chefin wäre. Also da auch nochmal, da sind ja vielleicht so, was so das Wohlfühlen auch betrifft in einem Unternehmen, ist ja durchaus auch da. Und gleichzeitig haben wir von ihr gehört, nein, es ist kaum bis gar nicht möglich, tatsächlich auch Nachwuchs zu bekommen. Also man kann auf dieser Klaviatur ja anscheinend komplett spielen und trotzdem gelingt es.
Ja, nicht. Das heißt also, das Problem ist vielschichtig. Und ein weiterer Aspekt ist beispielsweise die Frage, wie viel Bildung steckt in einem Beruf. Wir sind eine sehr bildungsorientierte Gesellschaft, was sich schon im Erreichen von bestimmten Abschlüssen ausmacht. Aber auch in der Frage, immer bei der Frage auch, was bist du? Die Berufe sind heute so etwas wie Visitenkarten und man drückt mit einem Beruf auch immer wieder aus, was man an Bildung erfahren hat und wie gebildet man ist. Und hier haben wir natürlich auch unterschiedliche Wertansätze dessen, was die Gesellschaft einem Beruf an Bildung zuordnet und was nicht.
Also ist es am Ende, könnte man zusammenfassen, ist es ein Imageproblem?
Ein ganz gravierendes Imageproblem, ja.
Welche Rolle hat die Politik dabei gespielt? Weil ich vermute mal, also das, was man nachlesen kann, ist ja sehr deutlich, da ist die Akademisierung, also Abitur, Studium, das ist sehr, sehr, sehr auch gefördert, auch sehr, sehr gewollt worden. Man braucht natürlich auch diese besseren Ausbildungen. Wir haben es eben, Herr Schröder, Sie haben es auch gesagt, Ihr Beruf hat sich verändert, ist digitaler natürlich auch geworden. Also man braucht auch dieses höhere Ausbildungslevel, aber ist die Politik da vielleicht auch in die falsche Richtung gegangen?
Da hat die OECD uns einen Tort getan, als sie vor vielen Jahren gefordert hat, dass wir in Deutschland mehr Akademiker brauchen und wir viel zu berufsorientiert sind. Und das hat man damit begründet, dass wir einen Strukturwandel von der Industrie in die Wissensgesellschaft haben und die Wissensgesellschaft die Knowledge Worker brauchen und nicht mehr die Handwerker. Und das war eine Fehleinschätzung und auch eine verfehlte Politik, die man jetzt auch versucht wieder zu wenden, auch von der OECD, die jetzt herausstellt, welche Bildungswerte berufliche Bildung hat. Aber wir haben mit diesem Problem jetzt zu arbeiten.
Frau Ballermochan, Sie haben eben gesagt, wenn Sie sagen Konditormeisterin, dann ist das durchaus schon akzeptiert. Liegt es jetzt nur an den tollen Torten, die Sie herstellen können? Oder haben Sie schon den Eindruck, dass es da doch ein Stück Anerkennung auch gibt für das, was Sie machen tagtäglich?
Doch, auf jeden Fall. Also nach dem Meister habe ich gemerkt, dass viele auch von ihren eigenen Familien erzählen, ja, ach, mein Opa war auch Bäckermeister oder ach, sogar Meister, das ist ja schon, du bist doch so jung, weil mit Meister, da denkt man noch eher an jemand Älteres, Erfahreneres. Also da kam schon die Anerkennung. Und vor allem, wenn sie sehen, okay, ich leite einen Betrieb mit 30 Mitarbeitern, das ist auch nicht ganz ohne, da kommt das dann alles. Der Anfang war schwer, aber die Anerkennung ist da. Es ist einfach nur... es ist eine Entwicklung, glaube ich. Also wir alle jungen Menschen mussten uns entwickeln. Wir haben anfangs ganz anders gedacht. Jetzt gehen viele auch ins Handwerk, deswegen, ja.
Also Sie meinen, da tut sich was. Da werden wir nach den Nachrichten noch einmal nachfragen. Lehre statt Studium, warum Menschen sich für einen Ausbildungsberuf entscheiden. Sie können gerne noch anrufen, uns Ihre Erfahrungen auch schildern. Vielleicht auch, warum Sie sich bewusst für ein Studium auch entschieden haben. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Letzte halbe Stunde der Lebenszeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Und ich beginne mit einem Zitat von Michael Stratmann. Er hat uns nämlich geschrieben und er hat geschrieben, ich bin Ingenieur und ich würde in einem nächsten Leben Tischler werden. Und er sagt dann, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen und zu gestalten, das befriedigt auf eine andere Art und Weise als die Kopfarbeit. Wir reden heute in der Lebenszeit bis 11:30 noch über das Thema Lehre statt Studium. Wir reden über und mit Menschen, die sich entschieden haben für einen Ausbildungsberuf. Durchaus möglich, das dann natürlich auch noch mit einem Studium zu verbinden. Und wir versuchen damit auch in dieser Sendung einmal gegen den Trend zu bürsten, dass immer mehr junge Menschen sich auf den Weg zu den Universitäten und Fachhochschulen zu machen. Sie können gerne anrufen, weiterhin uns Ihre Erfahrungen schildern. 00800 4464 4464 oder die Mailadresse lautet lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Priyanka Balamohan ist bei uns. Sie ist Bäcker- und Konditormeisterin und sie vertritt das Handwerk deutschlandweit mit Blick auf die Ausbildungsberufe. Berthold Schröder ist Präsident der Handwerkskammer Dortmund, hat selber einen eigenen Schreinerei- und Holzbaubetrieb. Und Professor Friedrich Hubert Esser ist der Präsident des Bundesinstituts für Bildungsforschung, hat begonnen, haben wir schon geklärt, mit einer Bäckerlehre. Nun haben wir ganz viele unterschiedliche Mails auch bekommen. Und da ist das Erste, was dort auftaucht, Professor Esser, ist die Bitte auch nochmal durchaus übers Handwerk auch hinauszuschauen. Wie viele Ausbildungsberufe gibt es denn überhaupt, wenn man mal bundesweit in der Breite schaut?
Also wir haben bundesweit nach dem Regelungskreis des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung haben wir ca. 325 Berufe. Das ändert immer. Kommen welche dazu, es gehen welche weg oder es verbinden sich Berufe.
Bei 20.000 Studiengängen, muss man sagen.
Bei 20.000 Studiengängen, ja.
Nun habe ich, und man liest es immer wieder, auch jetzt vor der Sendung nochmal gelesen, die wenigsten kennen diese 330 Ausbildungsberufe. Das heißt, es konzentriert sich dann auch nochmal geschlechterbezogen eher auf wenige Berufe. Hat sich daran was geändert? Und wenn ja, wie könnte man das möglicherweise ändern, da auch ein bisschen mehr auch in die Breite zu gehen, Ausbildungsberufe überhaupt mal auch in die Öffentlichkeit zu bringen?
Ja, also erstmal, die Aussage ist richtig. Wir haben also eine Konzentration. Die ausbildungsstarke Berufe reduzieren sich auf 20 bis 30. Dann haben wir ein Geschlechtermerkmal, ein ganz gravierendes. Und bei den Frauen sieht es sogar so aus, dass wir in den letzten Jahren kontinuierlich eine wachsende Abneigung gegen die duale Ausbildung feststellen. Das heißt, wir sind mittlerweile bereits bei unter 200.000 junge Frauen, die eine Ausbildung aufnehmen. Und das hat damit zu tun, dass mehr Frauen heute studieren. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir beobachten, dass Frauen, wenn sie dann ausgebildet werden wollen, dazu neigen, eine vollzeitschulische Ausbildung aufzunehmen. Das heißt also, die nicht im Betrieb stattfindet. Und schlussfolgernd daraus sind natürlich auch solche Aktionen wie Boys und Girls Day an der Stelle folgenlos geblieben. Das heißt also, wir haben immer noch nicht die richtigen Rezepte und die richtigen Strategien, Frauen, jetzt, wenn wir mal bei diesem Thema sind, auch Frauen verstärkt wieder in die berufliche Bildung zu integrieren.
Mhm. Frau Balamohan, wie war es bei Ihrer Ausbildung als Bäcker-Konditormeisterin? Waren Sie als Frau eher die Ausnahme?
Im Konditorberuf nicht, das entwickelt sich gerade. Da sind immer mehr Frauen machen den Beruf, weil es auch sehr filigrane Arbeit ist. Beim Bäckermeister habe ich es natürlich schon gemerkt, da war ich mit einer der Einzigen. Das ist immer ein kleiner Kampf, aber das hat mich meistens eher angespornt, dann zu zeigen, ja, ich bin zwar eine Frau, aber ich kann das wahrscheinlich sogar besser.
Ich bin möglicherweise besser als ihr.
Genau. Und ja.
Thomas Braun hat uns geschrieben, Herr Schröder, und ich zitiere jetzt nur mal den ersten Satz. Deutschland wird weltweit um das duale Ausbildungssystem beneidet. Die Einzigen, die das nicht wahrhaben wollen, ist die deutsche Politik. Ist das so?
Ja, ich glaube, in Sonntagsreden wird das duale Ausbildungssystem immer wieder wertgeschätzt. Das erfahren wir bei allen größeren Veranstaltungen der Handwerkskammer Dortmund. Aber wenn man sich das politische Handeln ansieht, dann ist es dann doch wieder nicht so. Ich spreche mal das Thema Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung an. Es ist ja auch schwer zu erklären, warum jemand, der ein Ingenieurstudium macht im Elektrotechnikbereich, dafür eigentlich nichts bezahlt. Muss und jemand, der seine Meisterausbildung bezahlen muss, machen will im Elektrohandwerk, bezahlt große Teile seiner Meisterausbildung selbst. Das ist kein Fairplay und auch keine Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Und da verlangen wir eigentlich von Handwerksseite, dass da mehr passieren muss. Also auch da müssen wir, was die Fördermittel angeht, gleichgestellt werden.
Professor Esser, weil das immer wieder auch jetzt kommt, auch von unseren Hörern, also die Mahnung der Politik, studiert, sonst werdet ihr keinen Arbeitsplatz mehr bekommen. Wir brauchen hochqualifizierte Leute auf dem Arbeitsmarkt. Und jetzt schreibt uns Oliver Meckes, dass das größer Blödsinn war, sehen wir heute. Einerseits, wir brauchen auch im Ausbildungsbereich hochqualifizierte junge Menschen, die diesen Weg auch bereit sind zu gehen und sich qualifizieren zu lassen. Wie bringen Sie das zusammen mit dem Studium? Ist da irgendwas schief gelaufen? Wir haben ja eben schon mal im Laufe der Sendung auch drüber gesprochen.
Also wir haben festgestellt, wir haben einen Bildungstrend und der hat viele Gründe, viele Ursachen. Dieser Bildungstrend hat was mit dem Strukturwandel zu tun, hat was mit den Ansprüchen in der Gesellschaft, die aus diesem Strukturwandel erwachsen, zu tun, hat was mit den politischen Kommunikationen zu tun, die als Rahmenbedingungen entsprechend aufgenommen werden von den Elternhäusern, von den Umgebungen junger Leute. Aber ich bin dagegen, Akademiker-Bashing jetzt hier zu betreiben, auch als Vertreter der Berufsbildung, sondern wir müssen uns, und da appelliere ich auch an den Geist unserer Handwerker, wir müssen uns diesem Wettbewerb stellen. Und genauso wie wir als Kleinbetrieb gegen Großbetriebe ankämpfen müssen und mit guter Qualität und guten Produkten entsprechend versuchen, unsere Wettbewerbsposition zu halten, so müssen wir das auch im Bildungssystem machen. Und das heißt für uns, wir müssen auf der einen Seite das, was gute Arbeit heute ausmacht für junge Leute, das müssen wir versuchen, in unseren Betrieben anzubringen und umzusetzen. Und wir müssen parallel dazu, das ist mit meiner Aufgabe, dafür Sorge tragen, dass wir ein attraktives, gutes Berufsbildungssystem haben, was den anspruchsvollen, auch den Gedanken der Eltern, der jungen Leute, den Ansprüchen auch entsprechend genügt.
Bernhard Riedel hat uns geschrieben, Frau Balamochan, vielleicht passt das sogar auch zu Ihrer Erfahrung. Er schreibt nämlich, frisch in Rente unterstützt er einen jungen Mann, einen Flüchtling mit passablen Deutschkenntnissen bei seiner Vorbereitung auf die Gesellenprüfung. Und er sagt, das ist eigentlich nur ganz, ganz schwer zu schaffen. Und er hat mal den Antrag gestellt, ob man das nicht, solch eine theoretische Prüfung, auch in leichter Sprache machen könnte, weil dieser junge Mann eben überaus fleißig, hochmotiviert ist. Ich glaube, Sie haben ja auch ehemalige oder haben Flüchtlinge auch bei Ihnen, die eine Ausbildung machen. Ist das dann das große Problem, dass man an dieser Theorie dann möglicherweise scheitert und an den Erwartungen auch und den hochgesteckten Zielen, die auch dann zum Beispiel so eine Handwerkskammer auch hat?
Ja, das ist wirklich ein großes Thema, weil ich finde es super, dass Handwerk die Möglichkeit bietet, für junge Flüchtlinge da Fuß zu fassen und da Integration stattfinden kann. Nur ist es auch sehr schwierig mit der Sprache. Zwar gibt es ein paar Nachhilfestunden in der Berufsschule, kann man sich nehmen, aber man muss vieles zusätzlich zu der Ausbildung tun, um mithalten zu können. Und das allein ist schon sehr, sehr schwer. Also alle meine Auszubildenden haben Schwierigkeiten in der Sprache, in der Berufsschule. Es geht schleppend voran. Sind alle im ersten Ausbildungsjahr. Deswegen muss ich das einfach noch beobachten, wie es funktioniert. Da gibt es zum Glück auch Hilfen von der Caritas oder von Betreuern. Aber es ist trotzdem sehr schwierig. Und ich sonst, aber ich brauche die Auszubildenden und die sind gut im Betrieb. Die machen
also
mit.
Das, dieses hochmotiviert und wirklich sehr fleißig, das würden Sie auch, das sind
ja
auch Ihre Erfahrungen?
Auf jeden Fall. Also deswegen haben wir sie auch eingestellt. Also wir gehen da genauso ran wie an jeden Auszubildenden, solange er uns zeigt, er möchte und er ist motiviert und er kommt pünktlich ab und zu oder meistens reicht uns das schon.
Herr Schröder von der Handwerkskammer in Dortmund, können Handwerkskammern da vielleicht auch Flüchtlingen, was das Sprachliche betrifft, entgegenkommen, indem man sagt, okay, wir fordern und wir werden das Wissen auch abrufen, das muss auch vorhanden sein, aber wir machen es vielleicht ein bisschen in leichterer Sprache?
Also ich warne so ein bisschen davor, jetzt Standards abzusenken. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Was wir brauchen, sind gute Unterstützungsstrukturen und die haben wir auch sukzessive geschaffen. Es gibt ja einen ganzen Werkzeugkasten an Möglichkeiten, junge Auszubildende auf ihrem Weg zu unterstützen. Es gibt auch eine ehrenamtliche Struktur, gerade bei den Geflüchteten, die Sprachunterricht auch während der Berufsausbildung dann anbieten. Es gibt die Formen der assistierten Ausbildung. Also da haben wir einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, junge Menschen auf dem Weg zu begleiten. Und ja, wir unterstützen das auch. Wir machen Vorbereitungslehrgänge für Geflüchtete, interkulturelles Training, Sprachtraining, helfen denen bei der Berufsauswahl, indem wir erstmal feststellen, was wollt ihr denn überhaupt, was gefällt euch denn, welcher Beruf, um die dann auch durch die Ausbildung hindurch zu begleiten. Also da gibt es einen großen Werkzeugkasten an Instrumenten, aber ich wäre jetzt nicht der Meinung, dass wir da Standards absenken sollten, denn ich glaube, dass diese sprachliche Kompetenz am Ende auch entscheidend dafür ist, später im Beruf Fuß zu fassen. Und das muss man einfach mit Nachdruck dann auch möglicherweise mit großem Aufwand während der Lehre noch weiter betreiben.
Und dann dauert möglicherweise solch eine Ausbildung, Gesellenausbildung, dann vielleicht auch etwas länger.
Es gibt ja auch die Möglichkeit des Einstiegsqualifizierungsjahres, also ein Jahr nochmal davor zu schalten, um die Möglichkeiten dann zu nutzen, die dieses Jahr dann bietet, auch die sprachliche Kompetenz nochmal aufzurüsten.
Ela Becker ist am Telefon. Frau Becker, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Erzählen Sie uns, Sie sind 75 Jahre alt. Für welchen Weg haben Sie sich entschieden?
Ja, also es wurde ja hier angesprochen, dass nach den Ursachen gesucht wird, warum es so wenig Lehrlinge gibt. Und ich selbst bin mit 13 von der Schule gegangen. Mit 14 habe ich einen Beruf gelernt und habe seitdem immer voll gearbeitet, insgesamt 54 Jahre. Also das ist schon ganz schön viel. Zweiter Bildungsweg, dann auch Abendschule, Abitur, Fernstudium, immer einigermaßen verantwortungsvolle Tätigkeiten. Auch aber, ich wäre viel lieber länger in die Schule gegangen. Abitur, Studium, einfach weil das eine sorglose Zeit ist. Sorgloser als der Berufsalltag. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb sich viele junge Leute davor scheuen, in den Beruf zu gehen. Die wollen lieber noch ein bisschen diese sorglose Zeit haben. Und vielleicht ist so ein praktisches Jahr gar nicht so schlecht, dass man da erstmal ein bisschen Einblick bekommt und das nicht gleich so ernst in Anführungsstriche ist. Ja, das
Frau
war
Becker,
so
es kann
meine
sein,
Anmerkung.
Frau Becker, es kann sein, wenn man so an Bachelor- und Masterstudium heute denkt, wie sehr das auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auch verschult ist und wie kompakt das ist, dass das, was es früher so an Freiheiten auch gab, dann mal auch in den Semesterferien, dass sich das möglicherweise ein bisschen verschoben hat. Aber ich gebe die Frage mal weiter auch an Professor Beck. Okay, das glauben Sie nicht. Gut, dann fragen wir Professor Becker mal. Herr Becker, was würden Sie sagen? Sind die Freiheiten noch da und dieses auch Sorglose so des Studierens, geht das heute noch?
Also ich würde, wenn man das vergleicht mit also Berufsbildung versus Studium, würde ich als erstes anführen wollen, dass man natürlich sich mit einem Studium zunächst einmal auch einen breiten Qualifizierungsraum eröffnet. Eine Ausbildung im Bäcker- und Konditorenhandwerk, wie wir es hier heute im Studio ja näher beschrieben haben, ist natürlich im Vergleich dazu sehr eng geführt. Das heißt, ich bin sehr speziell festgelegt, obwohl wir natürlich auch im Handwerk mittlerweile auch Querverbindungen herstellen zu den Lebensmittelhandwerken. Das heißt also auch, dass auch Übergänge, Durchlässigkeit zu anderen Berufen bis hin auch zu Studiengängen, Ökotrophologie ist beispielsweise ein Studiengang, den man an ein Lebensmittelhandwerk anschließen kann. Aber das wird erstmal nicht gesehen, auch in der Berufsberatung wenig aufgenommen. Das heißt, also dieser Vergleich, das eng geführte in einem Beruf aufzunehmen zu einem Studium, wo ich erstmal, denken Sie beispielsweise an die Wirtschaftswissenschaften, wo ich eine Vielzahl von arbeitsmarktrelevanten Berufen entsprechend anstreben kann. Das ist natürlich etwas, was aber auch wieder diese Generation Y oder Z anheim ist. Das heißt, man versucht, Entscheidungen möglichst weit heraus zu stellen, damit man sich ein Stück weit lavieren, orientieren, analysieren kann, um, wenn es gar nicht mehr anders geht, sich dann zu entscheiden.
Nun hat Frau Becker ja auch gesagt, über 50 Jahre gearbeitet. Wenn man heute mit 18 anfängt, Frau Wallamchan, und denkt, dass man bis 70 möglicherweise arbeiten muss, dann ist das natürlich schon eine ordentliche Wegstrecke. Aber es gibt ja immer wieder auch die Möglichkeit des Sabbaticals, immer die Möglichkeit auch des Ausstiegs, vielleicht doch noch zu studieren. Wir haben es ja eben auch gehört, es gibt ja dann nicht mehr wirklich diesen geradlinigen Weg auch des Berufes, den wir bisher kennen. Frau Becker, herzlichen Dank dafür und wir gehen weiter zu Malte Simon, der uns aus Schwerin anruft. Herr Simon, guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Hallo.
Ja, mein Weg ist ein bisschen anders gelaufen als bei den anderen. Ich durfte die 13. Klasse erst mit unterschriebenem Lehrvertrag verlassen, konnte dann glücklicherweise abbrechen und habe dann eine Ausbildung zum Steinmetz gemacht. Und danach, direkt nach Ausbildung, bin ich für 3,5 Jahre auf die Wanderschaft gegangen, quer durch Deutschland und Europa, und habe dann mit Ende der Wanderschaft halt die Weiterbildung zum Bautechniker gemacht. Und jetzt sitze ich im Büro und bin sehr glücklich darüber.
Nun haben wir eben schon gehört von Frau Becker, da bezog es sich jetzt auf das Studium zu sagen, oh, das war einfach nochmal eine Zeit der Freiheit oder das Studium Zeit der Freiheit, auch der Sorglosigkeit. Wie haben Sie die 3,5 Jahre Wanderschaft für sich erlebt?
Ja, war ein Traum. Ich kann es halt wirklich jedem Lehrling, nur jedem Handwerker nur empfehlen. Es ist schön, er geht nicht. Und dem sagen, aber auch an die Frau Konditorin, Respekt für die Meister zu dieser zu dem Lebensalter. Nicht schlecht.
Aber ich glaube, Frau Wallamchan, es hat Sie ja auch nach Frankreich verschlagen. Sie haben auch, genau, in der Patisserie gearbeitet. Sie waren dann nicht so wirklich auf Wanderschaft, aber Sie haben zumindest auch den Weg ins Ausland auch gefunden.
Ja, also im Konditorenberuf gibt es ja auch viele Möglichkeiten, in Restaurants oder Hotels zu arbeiten. Und ich war dann in meiner Ausbildungszeit für einen Monat in Frankreich, habe dort in der Patisserie gearbeitet und das war auch eine unglaublich schöne Zeit. Ganz viel Neues erfahren, viele tolle Menschen kennengelernt und es war super.
Herr Simon, sind Sie denn mit dieser Wanderschaft, sind Sie eher die Ausnahme oder ist das durchaus so, dass es viele Gesellen gibt, die sich heute vielleicht wieder mehr als früher auf den Weg machen, auf Wanderschaft machen?
Wir bleiben seit einigen Jahrzehnten um die 500 Leute mit 10% Frauenanteil, der aber netterweise wächst. Von den Lehrlingen oder von den Gesellen, die wirklich einen Handwerksberuf ausgelernt haben, sind es halt wirklich, ich glaube, 0,1%, die auf Wanderschaft gehen. Das ist sehr wenig und wird nicht mehr, wir bleiben um die 500, aber es sind die Berufe, die auf Wanderschaft gehen, die werden breit gefächert. In den letzten Jahren haben gerade Konditoren und Bäcker stark zugenommen. Bierbrauer, also es geht ja wirklich jedes Handwerk auf die Wanderschaft. Ob ich jetzt Segelmacher habe, Musikinstrumentenbauer, Steinmetze, Maurer, Schlosser, Schmiede, Zimmermänner natürlich, das sind die bekanntesten.
Wir haben hier auch einen Zimmermann bei uns in der Runde. Herr Schröder, war das mal so ein Gedanke, so eine Idee oder war durch diesen elterlichen Betrieb, waren Sie da von vornherein da auch so eingebunden, dass Sie gesagt haben, Wanderschaft ist erstmal für mich nicht in Betracht gekommen?
Also ich hätte das gerne gemacht, aber die Zeit war bei mir einfach nicht da, weil die Übergabe dann auch schon eingetaktet war. Aber ich hatte bei mir in der Meisterschule zwei Mitschüler, die das auch gemacht haben und die mit leuchtenden Augen davon berichtet haben, was sie alles erlebt haben während ihrer Walz, so nennt man das ja im Handwerk. Also muss ein tolles Erlebnis sein. Und ich glaube, das ist auch eine der besonderen Chancen, die im Handwerk auch stecken, dass man während der Ausbildung und auch kurz danach über Erasmus und Erasmus Plus, das sind ja die beiden Förderprogramme, die wir da haben, auch solche Dinge organisiert machen kann und da auch im Ausland Erfahrung sammeln kann. Vor kurzem war ein Bericht in der Presse von einer jungen Tischlerin, die es bis nach Japan geschafft hat und in Japan dann gearbeitet hat, wo man sich dann fragt, wie hat das sprachlich eigentlich funktioniert? Es hat aber funktioniert. Und die hat da tolle Bilder mitgebracht, was da in Japan an Holztradition gearbeitet wird. Also eine tolle Sache, finde ich.
Herr Simon, das Sprachliche, kein Problem oder doch eine Hürde?
Und es kommt natürlich immer darauf an, wo man hinreist. Ich habe, also das Weite, was ich geschafft habe, war Thailand. Und sonst, die Lieblingsauslandszeit war wirklich England, das ist halt nur im Englischen. Da kann man das Schulenglisch aber vergessen. denn die Fachbegriffe und das Fach Englisch. Aber das lernt man einfach ziemlich schnell. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Du hast ja halt keinen anderen zum Schnacken, sondern man lernt sehr schnell dann dementsprechend. Ne?
Also Sie haben uns erzählt von dieser Faszination auch der Wanderschaft. Simon, herzlichen Dank dafür. Herr Schröder, ich verrate jetzt kein Geheimnis, wird nächstes Jahr 60. Herr Schröder, dann ergibt sich auch vielleicht eine neue Freiheit zu überlegen, was da vielleicht auch in Richtung Wanderschaft vielleicht auch noch möglich wäre. Wir gehen weiter zu Professor Engelbert Fuchtmann. Herr Fuchtmann, guten Morgen, grüße Sie aus München. Hallo.
Hallo.
Ich ahne mal angesichts des Professorentitels, dass Sie sich für einen akademischen Weg entschieden haben oder sind Sie einen Weg gegangen, der beides miteinander verknüpft?
Also ich komme aus einer alten Schmiede- und Schlossermeisterfamilie aus dem Münsterland, Handwerkskammer Dortmund, so wie der Schröder der Präsident ist, und habe da eine Schlosserlehre gemacht natürlich, wie man das früher im elterlichen Bereich gemacht hat. Man hat einfach gedacht, man wird den Betrieb weiterführen. Ich habe dann diese Kunstschlosserlehre, das war dann mehr eine Kunstschlosser-Kunstschmiedelehre, absolviert und bin dann über die Berufsaufbauschule nach München zum Stahlbau studieren gegangen. Ich hätte in Dortmund studieren können oder auch in München. Gleichzeitig habe ich aber das Glück gehabt, mit meinem Gesellenstück an dem Leistungswettbewerb teilzunehmen, der Handwerksjugend, und wurde dann über die verschiedenen Stufen Innungskammersieger, Landessieger von Nordrhein-Westfalen, erster Bundessieger im Kunstschlosserhandwerk. 1966 war das. Und so ging das einfach weiter. Ich habe dann aber immer wieder mit meinem Handwerk und mit der Technik immer zusammengearbeitet. Ich habe beispielsweise meine Doktorarbeit dort im Fachbereich Pädagogik und Psychologie an der Universität München über die technische Allgemeinbildung promoviert. Und mein Gedanke ist eigentlich, den ich sagen wollte, ist gar nicht viel. Ich wollte nur sagen, dass die jungen Leute viel zu wenig wissen über die Fülle und die Schönheit der verschiedensten Handwerksberufe. Von A bis Z. Das reduziert sich häufig nur auf Metallbau, auf Elektrik, auf Bau oder vielleicht in Dienstleistung, Gastronomie oder jetzt eben hier Fleischer, Bäcker und so weiter. Aber was ist eigentlich mit Modisten? Was ist mit Kupferschmiede? Was ist mit Graveure? Was ist mit Orgelbauer? Der wunderschöne Handwerksbereich. Und das konnte ich in dem Handwerksleistungswettbewerb bei den Preissiegern, wenn man das gesehen hat bei den Ausstellungen, wie wunderschön das Handwerk ist. Und das meine ich, müsste das Handwerk mehr propagieren.
Ich gebe das mal in die Runde rein, Professor Esser. Das gilt ja nicht nur für die Handwerksberufe, das gilt ja auch für die Ausbildungsberufe insgesamt, dass sie nicht bekannt sind. Haben Sie eine Idee, Herr Esser, wie man das machen kann? Spielen die Schulen, müssten die Schulen da eine ganz andere Rolle spielen?
Ja, das Problem ist aufgenommen insofern, als dass wir gerade auch hier in Nordrhein-Westfalen keinen Abschluss ohne Anschluss unter diesem Stichwort wird auch die Berufsorientierung versucht, an allen Schulen, an allen Schulformen umzusetzen. Und ich unterstreiche hier besonders auch an den Gymnasien, weil immer mehr junge Leute auch an Gymnasien eben ihre Schulzeit verbringen. Und das heißt, wir fangen in der siebten Klasse mit einer Orientierung an, dass man Gelegenheit bekommt, mal darzustellen, welche Begabungen, welche Neigungen man hat, welche Interessen man hat, und versucht, auf diese Daten, die man von jedem Schüler erfasst, dann eine entsprechende Auswahl bestimmter Berufe, die man als Praktikumsberufe dann kennenlernen kann, in der achten, neunten Klasse dann auch entsprechend zu besuchen, damit Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Betriebe kriegen und die Berufe auch wirklich kennenlernen.
Herr Fuchtmann, herzlichen Dank nach München. Wir haben nur noch 3 Minuten. Insofern versuche ich das jetzt mal hier ein bisschen auch zusammenzubinden. Frau Ballach-Mohran, Sie sind unterwegs, auch bundesweit unterwegs, vertreten das Handwerk. Haben Sie den Eindruck, es tut sich etwas, was so das Image der Ausbildungsberufe betrifft, oder ist es weiterhin schwierig?
Ich glaube schon, dass sich was tut. Also ich sehe auf Social Media immer mehr Kanäle, wo junge Handwerkerinnen und Handwerker zeigen, was sie machen, was sie täglich produzieren, versuchen, Begeisterung zu wecken. Wir Handwerker sind auch alle sehr stolz und präsentieren das auch sehr gerne.
Also die digitale Welt, soziale Medien, das ist auch eine Chance, würden
Sie
sagen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass sich das auch wandelt bei den jungen Leuten. Also früher war es natürlich von unseren Eltern aus so oder von der Gesellschaft so gesehen, dass es besser ist, zu studieren. Aber mittlerweile sieht man halt auch teilweise die Facetten oder die ganzen anderen Leute, die vielleicht doch in verschiedene Berufe doch nicht glücklich geworden sind und dann sich fürs Handwerk entschieden haben. Also ich glaube schon, dass da langsam ein Wandel stattfindet.
Herr Schröder, nun gehen die geburtenstarken Jahrgänge irgendwann in Rente, werden sich zurückziehen. Wird das Problem noch größer werden? Wird das Nachwuchsproblem noch einmal deutlicher werden? Oder haben Sie auch ein Stück Hoffnung?
Also man muss ja feststellen, aufgrund der demografischen Entwicklung werden die geburtenstarken Jahrgänge auch eine echte Lücke reißen. Und da werden wir große Mühen haben, diese Lücken zu schließen. Auch was die Frage von Betriebsnachfolgen angeht. Bei uns im Kammerbezirk ist es so, dass in den nächsten Jahren einige tausend Betriebe zur Übernahme anstehen. Und hier müssen wir Lösungen finden, dass wir junge Menschen wieder dafür begeistern, Handwerker zu werden, sich auch selbstständig zu machen. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen einfach passen. Weniger Bürokratie ist da eines der wesentlichen Stichworte. Aber ich bin auch ein Stück weit optimistisch. Es gelingt uns auch immer mehr, junge Leute wieder davon zu begeistern, wie schön eigentlich das Handwerk ist, wie viel Kreativität darin steckt. Und ich will das auch mal nutzen, um auf eine Internetplattform hinzuweisen, handwerk.de, da gibt es einen Berufechecker. Also wer sich dafür interessiert, viele schöne Videos, wo man mal gucken kann, wie die ganz unterschiedlichen Berufe, auch so seltene Berufe wie des Sattlers zum Beispiel, wo man denkt, einen Sattler braucht man heute gar nicht mehr, aber zum Beispiel bei der Restaurierung von Oldtimern, ganz toller Beruf.
Das nehmen wir als Schlusswort. Lehre statt Studium, warum Menschen sich für einen Ausbildungsberuf entscheiden. Unser Thema heute in der Länderzeit. Nachfolgefrage heißt ja auch, es gibt viele, viele Möglichkeiten, dann irgendwann auch mal einen Betrieb dann auch zu übernehmen und selber zu führen. Das war die Lebenszeit. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele Erfahrungen, die Sie uns geschildert haben. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Umwelt und Verbraucher. Und an dieser Stelle, an der die Lebenszeit, verabschiedet sich Michael Röhl.